ARD Sounds.
Oh Gott, dieser Trennungsschmerz geht vorbei. Es ist kein Weltuntergang.
Gehe ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahre alleine durchs Leben?
Hirngespinst, allein sein muss ja schrecklich sein.
Ich glaube, für viele scheitert ein Lebensentwurf.
Ich bin der Regisseur meines Lebens und ich habe die Hauptrollen falsch besetzt. Trennungen sind für Kinder kein Problem, wenn sie nicht konflikthaft sind. So schnell wie möglich normalisieren, sagt man. Jammern hilft.
Weiterleben nach der Trennung, das Was kommt danach? Darum geht es in dieser Folge von 40 plus die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich stellvertretend für meine Generation 40 plus aufs Therapiesofa. Mir gegenüber sitzt Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Zusammen besprechen wir die Themen, die meine Generation bewegen, also die Generation 40 plus. Dieses Mal geht es um die Herausforderungen, Ängste und Chancen nach einer Trennung. Was kommt da auf uns zu? Gerade in unserer Generation 40 plus hängen an einer Trennung oft schon Kinder, gemeinsame Anschaffungen und noch vieles mehr dran. Das kann das Leben nach einer Trennung mit verschobenen Lebenszielen vielleicht auch komplizierter machen. Gehen wir mal rein.
Für viele wird Trennung ja als Weltuntergang erlebt. Und was wichtig ist für mich immer in der Therapie ist, dass ich dem Patienten klar mache, dass ich es in der Hand habe, ob eine Trennung für mich wirklich schmerzhaft ist, ob sie halt wirklich Weltuntergang bedeutet oder ob ich damit gut umgehen kann. Und ein wichtiger Satz ist für mich immer, dass ich den Menschen sage, sie haben ja vorher auch 20, 30 Jahre ohne diesen Mann gelebt und dann werden sie danach auch ohne diesen Mann oder diese Frau weiterleben können.
Aber ich meine, du hast es schon angesprochen, das Schwierige ist ja, sich neu, also es ist ja sehr neu die Situation, entweder, dass man dann alleine ist für eine kurze, für eine lange Zeit, für eine nicht absehbare Zeit und oder in eine neue Beziehung gehen will oder muss, weil man nicht alleine sein kann oder will, ja, oder weil der glückliche Umstand kommt, dass da eine Person kommt, die total gut passt. Aber wie ich dich kenne, wirst du zuerst mal sagen, komm alleine klar, bevor du dich in die nächste Beziehung stürzt.
Naja, du bist ja auf dem Weg in eine neue Identität. Du warst ja jetzt an 10, 15 Jahre lang in der Partnerschaftsidentität oder Familienidentität und mit einmal bist du wieder auf dem Weg zur Ich-Identität, also dich wieder selbst zu entwickeln, dich neu zu definieren.
Aber Entschuldigung, ja. An der Stelle schon gleich einhaken. Ich erlebe nicht selten, dass Menschen, die sich in der Mitte des Lebens trennen, diese Phase der neu gewonnenen Ich-Identität überspringen, indem sie sehr schnell oder vielleicht sogar nahtlos in die nächste Beziehung gehen.
Ja, das ist falsch, das nennt man Flucht, ja.
Ja.
Ja. Ist erlaubt, machen viele, hast du recht. Das sind die Verdränger, die das gerne machen, die den Schmerz nicht aushalten. Aber wie immer wäre es gut, wenn ich erstmal eine Pause mache und mir den Schmerz und die Zeit lasse, um die Trauer zu verarbeiten. Wenn es denn Trauer ist. Es ist ja nicht für jeden Trennung immer schmerzhaft.
Für manche ist es auch Erleichterung, die sagen,
genau,
so, boah, jetzt.
Erlösung, ja. Ja. Ja, regelrecht. Also für die Menschen, die es schmerzhaft erleben, wäre es einfach wichtig, dass die sich die Zeit lassen und sagen, jetzt traue ich das erstmal, jetzt muss ich erstmal mir Zeit lassen, bevor ich in eine neue Beziehung gehe, weil das Buch noch gar nicht zu Ende gelesen ist. Und erstmal auch Zeit zu entwickeln. Ich meine, mit Mitte 40 habe ich eine ganz andere Identität als mit Mitte 20. Also ich kenne mich ja gar nicht mehr selber. Also mir erstmal Zeit zu lassen und Dinge selber zu erleben, alleine zu erleben, um mich wieder überhaupt kennenzulernen.
Aber es ändert sich ja nicht alles. Ich denke mal, bei vielen ist es so, nicht bei allen, aber bei vielen ist es so, dass das Thema Familie da ist, also sprich Kinder, das Thema Freundeskreis, das Thema Umfeld, das ändert sich ja nicht. Das bleibt ja zunächst mal gleich, beziehungsweise
Moment, Freundeskreis ändert sich.
So, genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja, der Freundeskreis ändert sich, der differenziert sich. Da gibt es ja meistens auch eben dann Polarisierungen, sodass die einen zur Frau halten, die anderen zum Mann halten. Also die echten Freunde, die bleiben halt, oder meine Freunde bleiben bei mir und ihre Freunde bleiben bei ihr. Das darf sich ja ausdifferenzieren, das ist ja kein Problem.
Und es entstehen aber doch emotional Lücken.
Ja, es entsteht ein großer Schmerz. Es tut ja weh. Also vor allen Dingen, wenn ich getrennt wurde. Wenn ich trenne, ist natürlich im aktiven Teil, ist es deutlich besser, weil ich dann die Entscheidung getroffen habe. Aber für viele ist es ja eine Riesenentscheidung, die oft auch ganz plötzlich kommt. Das muss man sagen. Die meisten Trennungen, die ich erlebe, die sind nicht lange vorbereitet, sondern die kommen abrupt und überraschend. Und dann tun sie natürlich unglaublich weh. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit dem Schmerz um? Und da ist es wichtig, dass ich mir wirklich Zeit lasse, das zu betrauern, dass ich auch mal anfange, mich selber wieder kennenzulernen, dass ich gut mit mir umgehe und nicht gleich wieder in eine neue Beziehung flüchte.
Ja, du sagst es so einfach, dass ich mich selber kennenlerne. Also das würde ja Zeit und Ruhe bedeuten, aber du kannst ja dich nicht komplett rausnehmen aus dem Leben, das ja weitergeht. Also zum Beispiel, es sind Kinder da, ne? Es ist ein Job da, es sind soziale Beziehungen auch da. Das läuft ja weiter und ich kann mich nicht von allem rausnehmen und 2 Wochen auf die berühmte Hütte gehen und zu sagen, oh, jetzt verarbeite ich aber mal was hier und da und tralala und finde wieder zu mir selber. Also du musst ja gleichzeitig auch weiter funktionieren.
Ja, aber ja eben, du funktionierst ja weiter, aber du hast ja neben der funktionalen Ebene auch eine Ebene, wo du mal Zeit für dich hast. Da musst du nicht gleich auf die Hütte gehen, sondern du kannst einfach in dieser Zeit, wo du für dich bist, dich neu sortieren. Ganz wichtig ist der Punkt, dass du auch nicht sozusagen im Schmerz verendest. Ich habe ja ganz oft Menschen bei mir in der Praxis, die denken, das Leben geht überhaupt nicht weiter.
Ja.
Das Leben ist zu Ende. Und dann ist es halt wichtig, dass man auch als Therapeut sagt, ganz wichtig ist, dass das kann man allen jedem garantieren. Dieser Trennungsschmerz geht vorbei. Der braucht seine Zeit. Meine alte Regel ist die 1:10. Wenn man 10 Jahre zusammen war, dann braucht es 1 Jahr, bis man den Schmerz überwunden hat. 20 Jahre, 2 Jahre. Und dann braucht es seine Zeit. Aber wichtig ist immer wieder, dass ich auch den Menschen, die da sind, sage, ich kann Ihnen garantieren, das ist vorbei. Das kennst du ja auch. Das Hirn hat ja auch mal ohne diese Frau oder diesen Mann gelebt.
Mhm.
Ja, das kann auch ohne diesen. Und ich kann entscheiden natürlich, das haben wir auch schon mal gehabt, welchen Platz ich diesem Schmerz einräume. Und manche bleiben halt hängen in dem Schmerz. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann geht das rüber in die Depression oder in andere psychische Erkrankungen. Und da muss man halt aufpassen, dass man den Menschen die Zeit lässt. Also es ist wirklich ein Zeitfaktor. Ich weiß, du hast es eilig. Du möchtest, dass das schnell vorbei ist und dann soll das
verarbeitet
sein. Ja?
Ich sag mal, eine ganz, würde ich jetzt sagen, menschliche Reaktion ist, dass wo Schmerz ist, den versuche ich zu vermeiden oder zu verkürzen. So, und bei diesem Thema, was du immer wieder sagst, ich muss erst mal bei mir sein und so weiter und das dauert, wenn man 10 Jahre zusammen war, ein Jahr, dann ist die Frage, halte ich das aus, bei mir zu sein oder aber will ich diese Schmerzzeit füllen mit Ablenkung, indem ich dann, ich meine, dieser Reflex, dass dann viele Leute meinen, sie haben jetzt eine wie auch immer geartete neue Freiheit und hauen dann auf den Putz, ja, gehen irgendwie raus ins Leben, Remi Demi und Konfetti, gehen auf die Überholspur und denken so, oh, ich muss jetzt ganz viel nachholen, was in den letzten 10, 15 Jahren ich irgendwie nicht gemacht habe, weil ich in dieser Beziehung war und muss jetzt Gas geben und also da ist dieser Nachholimpuls.
Also wir nennen das Kompensation.
Ja, natürlich.
Du kompensierst dazu sagen, dann einfach deine ganzen Gefühle. Du aktivierst sie auch weg bei der ganzen Geschichte. Was denkst denn du? Wie würdest du es machen? Was ja, glaubst genau. du? Wie würdest du reagieren?
Wahrscheinlich genau so.
Genau so, auf die Überholspur.
Also, ja? also instinktiv würde, naja, wobei Überholspur.
Das tut doch weh. Ich meine, stell dir vor, Frau weg, Kinder weg.
Ja, ja. Genau, weil ich wollte sagen, also Überholspur, auch da bin ich mittlerweile so weit im Leben, in meiner Biografie, dass ich weiß, je mehr Überholspur, desto mehr ist auch der Fall. Also ich sag mal, wenn du irgendwie dann rausgehst und Remi Demi machst, es kommt halt immer wieder der Moment, wo du dann zurückkommst.
Die Gefühle holen dich ein.
Genau, das holt dich ein, ja, und das wird dann umso doller, sage ich
ja,
mal.
Ja, das wird dann umso doller, genau. Ja, weil du denkst, was habe ich da gemacht? Ja, du kannst nicht weglaufen vor den Gefühlen. Das ist einfach nur, du verschiebst sozusagen die Zeit der Trauer.
Okay, dann lass uns überlegen.
Deswegen ist gut, du nimmst die Trauer nach vorne, dann hast du die hinter dir, dann kannst du wieder wirklich in dein Leben zurückgehen. Wenn du das machst, was du machst, wenn dieses Verdrängen, dann kommt die Trauer später.
Nee, ich sage ja nicht, dass ich es mache, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das meine Reaktion ist.
Ja.
Jetzt sitze ich ja schon viele Male mit dir zusammen und weiß, dass das nicht eine Einbahnstraße, aber eine Sackgasse wäre, so ist, glaube ich, richtig. Aber lass mal ganz konkret probieren zu überlegen, was heißt das, ich muss erstmal bei mir sein? Heißt das, zu Hause sitzen? Das ist überhaupt die nächste Frage. Wo ist dann mein Zuhause? Ja, auch das ist neu.
Das muss ich ja neu definieren. Auch meistens die Lebensumwelt auch definiert sich neu. Also du ziehst ja aus oder der andere zieht aus. Aber auf jeden Fall verändert sich das ganze Umfeld.
Total. Und dann hockst du in welcher Bude auch immer und grübelst vor dich hin. Oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Du musst ja nicht vor dich hin grübeln. Aber es ist mir doch mal ganz wichtig, dass du wieder dich selber kennst, dass du Kontakt zu dir kriegst. Vor allen Dingen, meistens ist es ein Fehler, wenn du verlassen worden bist, dann erlebe ich immer wieder, dass diejenigen, die verlassen worden sind, den oder diejenige, die sie verlassen haben, idealisieren. Also mit einmal ist die Partnerschaft, die vorher wirklich schon kritisch zu sehen war, war er irgendwie der Beste und sie war die Tollste und sowas. Also man hat die Neigung, hinterher zu idealisieren. Was wir in der Therapie machen, ist erstmal den Partner, der gegangen ist, vom Sockel zu holen. Also runter, auch mal zu schauen, was in der Beziehung negativ, das Ganze realistischer zu machen. Und dann sieht man meistens auch schon, und das beruhigt dann natürlich die Situation, wenn man sich klar macht, naja, das war auch nicht das Gelbe vom Ei die ganze Zeit.
Aber ja, ich habe dich ja schon des Öfteren auch, glaube ich, so richtig verstanden. Du musst jetzt nicht, nur weil eine Beziehung zu Ende ist und du traurig bist und irgendwie wieder bei dir ankommen willst, in eine Therapie rennen. Nein. Das kann man doch auch irgendwie alleine regeln. Und deswegen, ja. Wie mache ich das konkret? Vielleicht auch mit der Hilfe des Freundeskreises, der übrig geblieben ist oder so. Wie verhalte ich mich ganz konkret morgens, wenn ich aufwache, wenn ich einigermaßen gut geschlafen habe, was dann auch immer ein bisschen schwierig ist, wenn man auf einmal alleine ist. Aber wie gestalte ich meinen Alltag, um dem, was du sagst, nämlich bei mir selber anzukommen, mich wieder selber kennenzulernen, um das hinzubekommen?
Es ist eine Krise und das ist wichtig, sich klarzumachen, es ist kein Weltuntergang. Mhm. Obwohl viele Therapeuten es inzwischen als Trennungstrauma bezeichnen, das, was ich völlig überhöht finde. Aber das ist erstmal sich klarzumachen, da ist jetzt was passiert in meinem Leben, das ist eine Krise, also das, den Ball flach zu halten. Jeden Tag trennen sich Tausende von Menschen. Mhm. Und dann ist es wichtig, natürlich auch mit Menschen, mit guten Freunden zu sprechen. Mich hinzusetzen, wenn ich gute Freunde habe, und das ist vielleicht so ein Satz, den manche nicht mögen, aber jammern hilft. Also es ist gut, einfach mit guten Freunden zu jammern, zu weinen, und da braucht man keinen Therapeuten. Man braucht einfach jemanden, der zuhört und der ihn vielleicht mal in den Arm nimmt und vielleicht sogar, obwohl ich das nicht so gern mag, tröstet in dem Fall und dann begleitet in der Zeit. Also das ist gut, dass man Freunde einbezieht. Und das Sprechen hilft, um sich zu erleichtern. Mhm. Dann ist es eben ganz gut, sich wirklich klarzumachen, was war gut, was war schlecht in der Beziehung, dann wirklich nochmal reinzuschauen. Das Problem ist, dass wenn der Schmerz so groß ist, dann ist das Gehirn so, dass der Schmerz das sozusagen überflutet und das Denken sozusagen stagniert. Das heißt, die Gedanken, die Sachlichkeit, die kommt immer erst später. Deswegen ist es gut, wenn man so diesen Schmerz hat erstmal, wenn man dann Freunde hat, dass man so in den Schmerz reingehen kann und kann sagen, Wahnsinn, was da passiert, es tut so weh, und dann auch die Wut, die dazu gehört, ist ja auch nicht, das ist ja nicht nur Trauer, das ist ja auch Wut, denn ich verlassen worden bin, und dass ich diese ganzen Gefühle zulasse und wirklich mit Menschen spreche, zu denen ich Vertrauen habe. Und dann auf der anderen Seite habe ich diese funktionale Ebene, die weiterlaufen. Da ist ganz wichtig, so schnell wie möglich normalisieren, sagt man. Also so schnell wie möglich wieder das Leben im normalen Tritt. Den Fehler, den viele machen, ist, dass sie dann sozusagen Pause machen, nicht mehr arbeiten gehen und dann nur noch in diesem Schmerz sind.
Ja, aber das, ja, das kriege ich noch nicht ganz zusammen mit dem, dass du sagst, dass ich wieder bei mir ankommen soll und mich kennenlernen soll und andererseits aber auch mich nicht rausnehmen soll aus der Normalität. Also die Normalität läuft weiter. Man muss, wenn man Familie hat, das organisieren.
Ja, und ich gehe weiter arbeiten. Und ich mache weiter, ich funktioniere weiter.
Aber ist
weiter.
Das nicht wieder dann Ablenkung?
Nein, das ist zunächst mal einfach, dass ich halt meinen normalen Rhythmus im Leben, den Fehler, den viele machen, den Rhythmus aufzugeben. Und der Rhythmus stabilisiert dich. Mhm. Er lenkt dich ja auch ab. Ja, eben. Wenn ich jetzt nur zu Hause sitze die ganze Zeit und gucke die Wand an und denke, oh Gott, wo ist sie denn? Dann ist, zerreißt es mich natürlich.
Ja, aber trotzdem sind wir doch dann bei dem Thema, dann lenke ich mich davon ab. Und räume vielleicht der Trauer, dem Schmerz und dem mich wieder selber kennenlernen als Einzelperson und nicht als Teil einer Beziehung, dem räume ich dann vielleicht nicht genug Raum ein.
Du bist schon wieder mit meinem Zeitfaktor. Wir haben ein Jahr Zeit. Also ich kann normalisieren, ich kann funktionieren und ich kann mir Zeit lassen, so langsam bei mir anzukommen. Das ist ein Prozess, der braucht nicht 2 Wochen. Das hättest du gerne, glaube ich. Du willst es beschleunigen. Du möchtest ja auch keinen Schmerz haben und ich finde den Schmerz ja so wertvoll. Und bei mir ist es sowas, dass ich denke, das ist übrigens auch eine Aufgabe von uns Therapeuten, dass wir wirklich den Zeitfaktor reinbringen und sagen, lassen Sie sich Zeit, die Dinge werden gut, aber Sie brauchen Zeit. Und jedes Gefühl kommt anders an. Aber während ich dieses Gefühl, während ihm sozusagen ich meine Ich-Identität wieder entwickle, in der Zeit arbeite ich, in der Zeit kümmere ich mich um meine Kinder und ich versuche, das Leben so weit wie möglich zu normalisieren. Sonst habe ich nachher den Eindruck, durch die Trennung ist mein ganzes Leben kaputt gegangen. Das wäre natürlich eine Katastrophe.
Ja, das kann ich aber insofern nachvollziehen, als das ja schon, wir hatten an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, dass ich kein Freund davon bin, zu formulieren, eine Beziehung ist gescheitert, sondern sie ist halt zu Ende und das ist halt schmerzvoll. Ende, Aber trotzdem, ich glaube, für viele scheitert ein Lebensentwurf. Also dieser Lebensentwurf.
Die Vision.
Genau, die Vision davon, wenn ich gesagt habe, so mit Ende 20, um die 30, Anfang, Mitte 30, whatever, lerne ich einen Menschen kennen, ich entscheide mich, wir machen das zusammen, wir gründen eine Familie im südwestdeutschen Raum, zumindest in den letzten Jahrzehnten wurde dann gerne versucht, ein Häuschen zu bauen und so weiter. Also man baut sich diese Vision auf und die ist ja dann gerne mal so mit Mitte, Ende 40, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geschafft oder fertig. So,
oder gescheitert, auch wenn du
genau,
es nicht gerne hörst.
Genau, und dann kommt aber der Punkt, die Kinder werden irgendwie größer und so weiter und da ist zumindest in meinem Umfeld die Beziehungsendrate, also dass da Beziehungen dann zu Ende gehen.
Das ist in dem Alter hoch.
Die ist schon sehr hoch, ja. Und wenn dann diese Vision gescheitert ist, ist die Frage, wie kriege ich da wieder eine neue Vision rein? Weil wenn ich mich einigermaßen körperlich gesund halte, bin ich halt erst in der Mitte des Lebens und es liegen noch 30 plus x Jahre vor mir. Und in diese Fantasie reinzugehen, so, oh Gott, gehe ich jetzt die nächsten 30, 40 Jahre alleine durchs Leben? Diese Panik ist, das spüre ich immer mal wieder bei vielen, da. Also diese Gelassenheit zu sagen, nee, das eine ist jetzt rum, jetzt gucken wir erstmal, bin ich bei mir und vielleicht kommt was anderes.
Das wäre natürlich sehr gesund.
Das wäre sehr gesund.
Wir kriegen uns wissen, dass das Leben in Phasen verläuft.
Ja, das ist schön, aber da musst du...
Da ist eine Phase abgeschlossen, dann kommt die nächste Phase.
Musst du aber echt ganz schön kerngesund sein, weil dieses Thema... Ich glaube, wobei ich weiß gar nicht, ob das ein Stadt-Land-Thema ist, aber dieses Thema dann Single sein mit 40 plus in meiner Generation ist ja nicht immer freiwillig gewählt. Und
auch jetzt dramatisierst du es natürlich auch wieder. Ich meine, wir leben in dem Zeitalter der Social Media, da ganz egal, ob du auf dem Land lebst oder nicht, du kannst überall kontakten. Das hat schon eine ganz neue Tür aufgemacht für uns.
Ja, aber in meinem Umfeld habe ich noch nicht gesehen, dass daraus...
Ich glaube, in deinem Umfeld ist es auch so, nur das zeigt nicht jeder.
Ah, okay.
Ich habe ungefähr 60% meiner getrennten Patienten haben über solche Plattformen neue Partnerschaften kennengelernt. Und das muss man auch nicht verstecken, das ist eine Riesenchance.
Okay, aber bevor wir in diese neue Partnerschaft starten, ich meine, darüber hatten wir auch schon gesprochen, welche, ich sage in Anführungsstrichen mal, Hausaufgaben man bis dahin getätigt haben will, bleiben wir noch bei dieser Phase des Getrenntseins und dann diese Alleine-Phase, die man...
Aber Schmerzverarbeitung, da bist du doch bei mir, dass ich mir Zeit lasse, bis ich einen Schmerz verarbeitet habe und dass ich mich nicht gleich in neue Arme flüchten oder sowas flüchten kann. Also dass ich mir dass die Zeitschiene eben ganz wichtig, dann eben wirklich die alte Beziehung nicht idealisieren, sie wieder auf den Teppich bringen und hinschauen, was wirklich war, dann wirklich mit Freunden sprechen und bei Freunden auch meinen Schmerz lassen und da hoffentlich habe ich so gute Freunde. Also das ist wirklich nochmal wichtig. Manche sagen immer, ja, was soll das denn, was hilft mir das denn? Es hilft. Es hilft, die Dinge auszusprechen und sie sich nicht mit sich selber auszumachen.
Also sag mal dann, ich hätte es ja dann immer gerne konkret, in so einer Art, wenn man sich die nächste Woche, ne, du hast Wochenende und die nächste Woche anguckt und du sagst einerseits, sind wir in dem, in Anführungsstrichen, normalen Rhythmus drin und den sollten wir auch nicht ändern. Andererseits sollten wir aber doch ein gewisses Zeitkontingent einplanen, zu sagen, so, hey, da treffe ich mich mit ihm, mit ihr und so weiter, um halt...
Um zu jammern. Ja, übrigens, umso mehr Trennungen du erlebt hast, desto besser wirst du. Also ich bin jemand, der ist jetzt trennungstrainiert, nicht nur durch meine Patienten, auch selber. Und weil man dann einfach weiß, es geht weiter. Du musst die Erfahrung gemacht haben. Das ist ja das, was Resilienz bildet. Nur die Erfahrung, dass du Krisen bewältigen kannst, das macht resilient. Und das Gute ist, dass sie, also bei meinen Patienten, die nehmen das sehr gerne, dass sie mit mir jemanden vor sich haben, der das nicht nur aus der Theorie kennt, sondern der es auch selber oft erlebt hat und weiß, wie das ist. Ich kenne den Schmerz, aber ich weiß auch, dass es dann eine andere Phase gibt und dass da wieder Licht am Horizont kommt.
Also ich würde dem gerne entgegenhalten, dass vielleicht ja deine potenziellen künftigen Partnerinnen dann auch jemanden vor sich haben.
Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen weiter als du. Da ist jetzt nicht mehr so viel Platz bei mir.
Ja, okay, ja. Dann
bei mir
gehen
ist
wir
das mal Endstation.
Ja, aber trotzdem kriegt man auch so ein bisschen die Vibes mit nach dem Motto, ah ja, guck mal, der trennt sich ja leicht und der weiß, alles ist nur eine Phase und so. Und von daher dieses Versprechen, das man sich ja auch, wenn man zum Beispiel heiratet, gibt auf immer und ewig und bis dass der Tod uns scheidet und so, das ist bei dem jetzt nur heiße Luft, weil wenn es nicht mehr klappt, dann ist er weg und dann kommt er da.
Das ist bei dir auch nur heiße Luft. Wer kann das denn sagen? Das ist doch wirklich eine Formel, die man wirklich mal langsam streichen sollte. Dieses, wir bleiben zusammen, bis uns der Tod scheidet.
Da bin ich
das
total.
Hat sich echt überlebt.
Ja, da bin ich total dafür. Nur manchmal hört es sich bei dir so an, als würdest du das sehr auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, ich nehme es auf die leichte Schulter. Ja, zum einen, weil ich halt tausende von Trennungen begleitet habe und dann natürlich sehr trainiert bin. Und weil ich für mich selber auch immer erlebt habe, dass ich mit diesen Dingen gut umgehen kann. Ich habe ja auch keine Angst vor dem Schmerz. Das Schlimme ist, dass meine Menschen, die sich trennen, dann große Angst, die wollen nicht in den Schmerz rein. Und ich ermutige sie ständig, gehen sie runter, gehen sie durchs Tal. Wenn sie durchs Tal gehen, dann kommt auch eines Tages der Zeitpunkt, und übrigens ist es ein ganz wichtiger Punkt, wo man dann sagt, ich bin dankbar für die Jahre, die ich hatte. Und ich bin nicht mehr traurig über die Jahre, die ich nicht hatte.
Dankbarkeit nach der Traurigkeit, in den Schmerz reingehen, Zeit. All diese Faktoren sollen dafür sorgen, dass es für uns positiv nach einer Trennung weitergehen kann. Aber in meinem Kopf war dann direkt, gut, was ist mit den Kindern? Wenn welche da sind, da ist eben mehr als ein mit sich selbst alles ausmachen.
Ja, das ist dann das, was ich regeln muss, das, was ich mit normalisieren meine. Und dann noch ein Rat dabei, dass man halt, wenn man sich getrennt hat, so wenig wie möglich Kontakt hat mit dem alten Partner oder mit der alten Partnerin. Und das hat natürlich seine Probleme, wenn ich gemeinsame Kinder habe, dann treffe ich mich noch zum Organisatorischen, aber ansonsten vermeide ich das, also wo es geht, vermeide ich den Kontakt.
Aber ist das nicht ganz scheiße für die Kinder? Wenn sie dann irgendwie zwei Eltern haben, die sich nur die Türklinke in die Hand geben und ansonsten nichts mehr zu sagen haben?
Kinder ist es ganz wichtig, dass diese Trennung auch vollzogen wird, damit sie wissen, also erstmal ist es gut, die Kinder einzubeziehen. Und zwar gemeinsam. Dass man gemeinsam einfach den Kindern mitteilt, wir trennen uns, wir gehen auseinander, das ist ein Entschluss, den wir gemeinsam, sodass nicht dieses Bild entsteht, der eine ist schuld und der andere ist nicht schuld.
Mhm. Das ist schwer genug hinzukriegen.
Naja, aber konflikthafte Trennungen sind halt für Kinder wirklich, die können für Kinder wirklich traumatisch sein, wenn wir so einen Rosenkrieg erleben oder sowas. Aber wenn wir eine gute Trennung machen wollen, wollen wirklich sagen, okay, wir wollen für die Kinder so wenig wirklich wie Schaden anrichten, so wenig wie es geht, dann ist es so, dass wir die Kinder einbeziehen in die Trennung und dass wir versuchen, wirklich friedvoll miteinander umzugehen, dann ist es nicht traumatisch. Trennungen sind für Kinder kein Problem, wenn sie nicht konflikthaft sind. Sie werden dann problematisch, wenn die Kinder in die Konflikte einbezogen werden oder wenn sie instrumentalisiert werden, was häufig passiert. Und dann ist natürlich für mich auch mal eine Ansage, dass ich sage, wollen Sie wirklich Ihre Kinder kaputt machen? Aber das ist natürlich wirklich ein schweres Problem. Klar, das ist natürlich, wenn man sich so trennt, ohne Kinder, ganz anders. Aber die Kinder haben ja auch noch dann so eine verbindende Komponente und vor allen Dingen Kinder halten unheimlich lange daran fest, dass sie wollen, dass Papa und Mama wieder zusammenkommen. Mhm. Und da sie das wollen, ist es wichtig, dass wir schon früh Identitäten annehmen und sagen, wir sind nicht mehr zusammen. Das ist halt diese Mischidentitäten, die dann noch zum Beispiel zusammen wohnen bleiben oder sowas. Das ist wirklich ganz schlecht, weil die Kinder nicht wissen, wo es zu Hause ist.
Absolut, das kann ich nachvollziehen. Also zumindest aus meiner eigenen Kindheit, da, wenn ich darüber nachdenke, war viel Verwirrung da über einen langen Zeitraum. Ja. Und vielleicht wäre es gesünder und besser gewesen, deutliche Kommunikation zu machen und für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber ich möchte nochmal auf den Aspekt kommen. Also die Trennung ist vollzogen, dass, wie du sagst, zunächst alleine leben, je nachdem wie lange das geht, liegt vor mir. Wie gehe ich damit um, dass ich schon den Wunsch habe.
Moment mal, das Alleine-Leben ist ja für dich immer so eine große Horror.
Ja,
du sagst das ja immer mit diesem, das ist ja ein schreckliches Feld, was da auf mich zukommt. Jetzt muss ich vielleicht mein halbes Jahr alleine leben. Wie schrecklich.
Was
ist denn daran so schrecklich?
Ja, weil ich das eben noch nicht so oft erlebt habe wie du. Also sprich, da bin ich nicht resilient. Ist das für mich noch nach wie vor ein großes Schreckgespenst?
Ja, was ist denn so Schreckgespenst, allein zu leben? Abends in die Wohnung zu kommen und niemand ist da und sagt, hallo Schatz, da bist du ja oder was?
Zum Beispiel.
Ja?
Ja, zum Beispiel.
Also eine leere Wohnung.
Ja, ich bin da sehr verwöhnt tatsächlich. Ja. Weil,
Die gleiche Angst haben nämlich die Klienten bei mir auch.
Ja.
Und das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit besteht darin, ihnen die Angst zu nehmen vor dem Alleinsein und zu zeigen, wie schön es auch sein kann, allein zu sein. Das ist einfach so eine Hirngespinst, was wir haben, dass wir denken, Alleinsein muss ja schrecklich sein. Verwechseln dabei natürlich immer Einsamkeit mit Alleinsein.
Ja.
Wir haben ja noch Freunde, wir haben Bekannte wahrscheinlich, wir haben ein soziales Umfeld, wir haben vielleicht auch noch die Kinder, da bin ich nicht allein. Es ist nicht das, was jetzt mir fehlt, ist wirklich nicht der Partner unbedingt. Vielleicht fehlt mir die alte Vision.
Ja, also, wobei du weißt ja, bei mir ist das so, ein Drittel bis die Hälfte meiner Zeit verbringe ich ja nicht zu Hause und komme abends nach Hause und alle schreien, juhu, der Papi ist da oder Schatz, du bist wieder da. Das heißt, die Situation, dass ich in ein Hotelzimmer oder in eine Wohnung komme, wo keiner ist und so, das erlebe ich schon oft.
Und das ist schrecklich?
Nee, das ist nicht schrecklich, aber weil ich natürlich...
Ja, dann sag es doch mal den Hörern, dass es nicht schrecklich ist.
Das ist nicht schrecklich für mich, aber es ist deshalb für mich nicht schrecklich, weil ich in meinem Herzen und in meinem Hinterkopf habe, dass da ja trotzdem jemand ist. Ne? So, das ist ja so, auch wenn ich da nicht telefoniere
abends. Ja, ich bin ja Teil eines Systems.
Ja, genau, das ist schon cool. Und von daher ist es natürlich dann Luxus zu sagen, auch so, ach nö, heute Abend, keine Ahnung, was ich mache, ich muss jetzt mal nicht dies oder jenes, sondern bin ganz für mich und alleine. Aber in Wirklichkeit bin ich nicht einsam.
Nein, bist du nicht, nein. Aber das Alleinsein ist für dich ja schon schrecklich, Bernd. Ich denke an eine Patientin, die hat mir mal sehr nett gesagt, also die auch dann dachte so, sie ist verlassen worden damals. Sie dachte, es ist grausam, was auf sie zukommt. Und die hat mir gesagt, Dankeschön, dass Sie mich ins Wasser geschubst haben. Wenn ich Sie nicht gehabt hätte, würde ich immer noch am Rand laufen und denken, das Wasser wäre eiskalt. Dadurch, dass Sie mich reingeschubst haben, habe ich gemerkt, es ist warm. Und das hat sie bezogen auf dieses Alleinsein. Mit einmal hat sie sogar Lust gehabt, allein zu sein. Mit einmal hat sie so auch gemerkt, welche Vorteile es haben kann. Also wenn ich verlassen werde, ist es doch nur erstmal zunächst, das muss man sich klar machen, das Ende einer Vision. Und das ist schwer zu akzeptieren.
Ja.
Ich bin der Regisseur meines Lebens und ich habe die Hauptrollen falsch besetzt. Und das zu akzeptieren, mein Casting war schlecht und ich habe versagt als Regisseur, das ist natürlich schwer zu akzeptieren. Und dann muss man erstmal trennen, vermisst man die alte Vision oder vermisst man wirklich die Person?
Ja, und dann, also das Tröstende ist ja, und das sage ich auch mittlerweile relativ oft, ne, das Leben verläuft in Phasen. Also insofern, von wegen, ich habe die Rollen irgendwie falsch besetzt, das Casting war falsch. Nee, das war für eine Zeit lang ja völlig in Ordnung.
Ja, hat gepasst.
Aber weil halt eine andere Phase kommt, muss man die Rollen vielleicht dann neu besetzen. Aber dann gehen wir nochmal auf den Punkt, also Beziehung ist rum und Trennung ist vollzogen und so weiter. Und ich komme vielleicht mittlerweile schon ganz gut alleine klar. Ist es nicht... sinnvoll oder vielleicht sogar unabdingbar, eine neue Vision zu entwickeln. Also ich hatte eine Vision, sag ich mal, mit Ende 20, Anfang 30, whatever so, und diese habe ich gelebt bis zu einem gewissen Punkt und dann ist sie halt rum, aus welchen Gründen auch immer, und dann kommt die nächste Phase im Leben, aber ist es nicht zwingend so für den Lebenswillen und die Motivation durchs Leben zu gehen, eine neue...
Ich weiß schon wieder, wo du hin willst. Das ist schrecklich. Ich sehe es schon wieder kommen.
Eine neue Vision
muss natürlich eine neue Partnerschaft sein, das nehme ich an.
Naja, du kannst
neue
jetzt.
Neue Vision kann für dich natürlich nicht sein. Meine neue Vision ist, mit 50 lebe ich allein.
Ich frage das jetzt erstmal ergebnisoffen.
Ja, aber es kann da auch noch eine gute Vision sein. Muss doch nicht immer abhängig sein davon, ich sage, ich muss noch jemanden finden. Wofür muss ich denn überhaupt jemanden finden die ganze Zeit? Das würde mich mal interessieren.
Ja, dann ist meine Gegenfrage an dieser Stelle so rein zahlenmäßig bei den Patientinnen und Patienten, die du gesehen hast im Laufe der Jahrzehnte.
Ja, sag's ruhig nochmal.
Ja, gell? Jahrzehnte. Nein, das ist doch toll. Du hast so viel Erfahrung, davon wollen wir alle teilhaben.
Ja.
Wie viele Leute sagen ernsthaft, meine neue Vision ist das Alleinsein? Oder wie viele Leute sagen dann, Mensch, aber ich hätte ganz gerne doch nochmal eine Beziehung.
Ja, und dann ist es diese übliche Geschichte. Wir projizieren unsere Sehnsüchte meistens auf irgendwelche Personen und denken, die sind es. Und meistens projizieren wir unsere Sehnsüchte auf die falschen Personen. Und dann machen wir immer wieder die Erfahrung, dass das doch nicht mehr so richtig klappt. Das Dumme ist nämlich, mit 50 habe ich schon eine weitgehend ausdifferenzierte Persönlichkeit. Und ich habe Vorstellungen, wie ich leben möchte und ich habe meine Eigenheiten.
Deswegen wird man komplizierter.
Man wird komplizierter.
Ja.
Und man wird auch klarer. Aber dummerweise wird das Klare nicht kommuniziert. Also es wird nicht klar gesagt am Anfang einer Beziehung, übrigens, das ist so bei mir und das ist so bei mir und jenes, sondern erstmal geht man so rein und verliebt sich. Und in dem Verlieben ist diese Projektion der Sehnsüchte natürlich brutal. Und damit einmal will man auch gar nicht sehen. Da kommen Freunde und sagen, ja, hör mal, der ist doch gar nicht so, der guckt den doch mal an. Ja? Und dann sagt, sie aber, nee, das ist ein Prinz. Für mich ist es ein Prinz. Ja,
ja
also wir verklären die Situation gerne, weil unsere Sehnsucht uns sagt, gerade mit 50 noch stärker, mit 70 noch stärker übrigens, sagt sie uns, das ist jetzt aber bestimmt die Richtige oder der Richtige.
Genau.
Ja, und dann wollen wir auch gar nicht sehen, dass wir schon wieder falsch hingehauen.
Ja, aber weil man vielleicht auch, und im Hinterkopf klingelt es bei einer Geschichte, die auch gerade in meinem Umfeld stattfindet, vielleicht weil man auch über, weiß ich nicht, 20, 25, vielleicht 30 Jahre dieses Gefühl, von dem du jetzt gesprochen hast, also diese Schmetterlinge im Bauch verlieben und so weiter, nicht mehr gefühlt hat, ist es natürlich total cool, wenn man das in der Mitte des Lebens ein zweites Mal spürt und deswegen guckt man da gar nicht so genau hin, was der oder die andere da irgendwie sagt von sich, wie sie das gerne hätten, sondern einfach nur sagt so, jo geil, ich fühle das, deswegen muss es das jetzt auch sein, so jetzt.
Das emotionale Gehirn blockiert das Denken, ja. Ja, so ist es dann, Entschuldigung, dann fluten die Gefühle.
Aber davon
so
handeln
ran.
Alle Liebeslieder, alle Liebes.
Ja, ist ja auch schön. Ist ja auch schön. Wenn man einverstanden ist und sagt, es ist völlig in Ordnung, dass der Nächste oder die Nächste auch nicht die Richtige ist und vielleicht die Übernächste auch nicht. Aber das, was ich halt erlebe, ist halt eben, dass diese Menschen dann, wenn sie den Schmerz nicht verarbeitet haben, die Trennung nicht verarbeitet haben, unheimlich zwanghaft schon wollen, dass der Nächste ist.
Dass es funktioniert.
Dass es funktioniert, dann soll es auch gut sein. Dann werden Kompromisse gemacht, die man sonst nie gemacht hätte. Und natürlich macht man jetzt mit 50 ganz andere Kompromisse als mit 20 und mit 70 natürlich nochmal andere Kompromisse. Weil du natürlich möchtest, dass das auch passt irgendwie und dass das gut ist. Und das ist das Schlimme daran. Und wenn ich dann die Menschen in der Therapie habe und dann ist es für mich immer total schwierig, ihnen die Dissonanz klarzumachen zwischen dem, was sie sich da wünschen und dem, was sie da haben. Weil man hätte ja so gerne diesen Prinzen oder man hätte ja gerne die Prinzessin. Und sie ist es eben nicht.
Also musst du nach einer Trennung, die so in der Mitte des Lebens stattfindet, visionslos oder zumindest ergebnisoffen starten?
Du musst reflektierter ans Leben gehen. Reflektierter. Und dafür kann es manchmal gut sein, zum Beispiel einen Coach oder Berater oder auch einen Therapeuten vielleicht zu haben, um wirklich zu reflektieren, was ist der weitere Weg? Wo will ich hin? Was ist meine Vision? Und wie kann ich die umsetzen? Und was ich häufig habe, oder das klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, es gibt neue Partner, es gibt, wenn zum Beispiel die Frau verlassen wurde, dass die Frau mit ihrem neuen Partner bei mir in die Praxis kommt und ihn mir sozusagen zum Testen vorstellt. Oder die Umgekehrte. Der Mann hat sich neu verliebt und er stellt mir die neue Frau zum Testen vor, weil er sagte, ich glaube, Sie können das viel besser sehen. Stimmt auch, natürlich. Mit meiner Erfahrung und ohne Emotionen kann ich das relativ gut sehen. Das Dumme ist nur, Sie wollen die Antwort dann gar nicht hören.
Ja, klar.
Wenn ich dann sage, das wird nichts.
Du, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das nicht nur in Bezug auf Therapeuten, Therapeutin oder Coach funktioniert, sondern wenn es dann eine neue Partnerin oder einen neuen Partner gibt, dann ziehst du damit ja auch durch den Freundeskreis und willst das bestätigt haben, dass das jetzt ein Volltreffer ist.
Und alle denken, oh Gott, ich kann es jetzt nicht sagen. Ja. Wie soll man's, sieht er das denn nicht oder erlebt er das denn nicht?
Aber was ist dann, wenn man selbst noch niemanden neu für sich gefunden hat? Wenn man mit 40 plus dann dasteht und der oder die andere hat jemand Neues? Und dann hat man vielleicht noch den gleichen Freundeskreis. Sortiert sich das von allein auseinander?
Der dividiert sich von allein auseinander. Weil immer eine Trennung natürlich diese berühmten zwei Seiten hat. Und wir haben das ja schon mal gehabt, von der Wahrnehmung her, vom Gehirn her. Das Hirn kennt ja kein richtig oder falsch. Das emotionale Gehirn hat seine eigene Wahrnehmung. Und wenn meine Frau das anders wahrnimmt als ich, dann haben wir beide recht. Und eben die Freunde entscheiden sich für die eine oder für die andere Wahrheit.
Und da muss ich dann auch loslassen und kann nicht irgendwie zu den Freunden sagen, hey, aber bleib
ja,
doch
aber
mir.
Das passiert dummerweise. Man geht dann immer hin und versucht zu überzeugen und zu sagen, ist doch so und so. Und das macht nur böses Blut und bringt auch die Freunde in eine dumme Situation.
Also einfach Finger weg, die sollen das selber entscheiden.
Genau, es differenziert sich aus, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Die einen werden mich mögen, die anderen werden sie mögen und manche werden uns beide noch mögen. Und wenn sie halt jemanden einladen müssen, dann haben sie ein Problem.
Ja, also da aber würdest du sagen, nach der Trennung nicht aktiv irgendwie sagen, du pass mal auf,
und schon gar nicht rechtfertigen und so die Geschichten, weil die Leute können es nicht mehr hören. Die werden von dem einen zugemüllt, vom anderen zugemüllt und da haben die überhaupt keinen Bock drauf, sondern wirklich in Ruhe lassen und es differenziert sich aus. Ist auch gut so, finde ich. Also mit den Leuten, die da nichts mehr mit mir zu tun haben, was will ich mit denen noch? Und ich finde es auch gut, dass dann manche denken, ich bin eben der Idiot, den meine Frau aus mir gemacht hat. Also von den Erzählungen her.
Insgesamt mehr Gelassenheit. Das nehme ich mir mit. Der Schmerz geht vorbei und alles wird wieder werden. Eine Trennung ist keine Katastrophe, sondern eine Krise. Und das kann man schaffen. Wie seht ihr das? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Welche Erfahrungen habt ihr mit Trennung gemacht? Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Comedian Aurel Merz und Moderatorin Jeannie Wagner erzählen sich bei Alles gelogen die krassesten Stories aus ihrem Alltag. Mal rettet eine brasilianische Gang Aurels Handy oder Jeannie nimmt Ayahuasca mit Fremden auf einen Berg. Die Frage ist nur, ist das wirklich alles so passiert? Aus dem Internet geklaut oder ist einfach nur alles gelogen? Daraus machen die beiden eine Challenge. In jeder Folge erzählt ein Host zwei absurde, unfassbare Stories und die andere Person muss raten, welche davon stimmt. Und hier wird oft klar, die richtig heftigen Geschichten erleben die beiden wirklich. Aurel glaubt, er ist der bessere Lügner und entlarvt auch jede Unwahrheit. Und Jeannie will als Partypromoterin Omas auf Ibiza TikTok-Fame gemacht haben. Was davon wirklich stimmt, hört ihr bei Alles gelogen, dem neuen Podcast von Aurel Merz und Jeannie Wagner. Den findet ihr exklusiv in ARD Sounds und wir verlinken ihn euch in den Shownotes.